wundert, was es mit diesem Wasser da auf sich hat. Ich bin einfach eine durstige Seele. Christus in mir ist Leben und Fülle. Das ist die Überschrift über meine Predigt, und zwar ist das jetzt eine weitere Fortsetzung aus dem Kolosserbrief. Wir predigen ja zurzeit den Kolosserbrief durch. Stell dir vor, alles, was das Leben in einer Gemeinde dir bringt, fällt weg. Der Gottesdienst, gemeinsame Brotbrechen, gemeinsame Gesang, das Gebet, die Hauskreise, die Bibelstunde, die Predigt, dein Dienst, deine persönlichen Kontakte, alles weg. Nicht wahr? Für die Christen in nordkoreanischen Gefängnissen und Umerziehungslagern ist das Realität. Aber ihr Lieben, so gut und wertvoll all das ist, was ich eben aufgezählt habe, stellt sich doch die Frage, was bleibt da noch übrig? Was ist da noch übrig, wenn das alles wegfällt? Ja, was ist übrig? Bitte? Ja, laut Jesus. Natürlich. Jesus bleibt hier übrig. Was wäre alles das, was ich genannt habe, ohne Jesus? Das wäre schlicht Religion. Tote Religion. Kann man dann sagen, Jesus wird wichtig, wenn alles andere wegfällt? Ist also Jesus dann so etwas wie ein Lückenfüller? Der helfende Geist, der immer dann zu uns zu Diensten ist, wenn wir ihn brauchen? Man kommt dir und mir Jesus in den Sinn. Wenn es uns schlecht geht, bei Krankheitsnöten, wenn es in der Ehe knirscht, wenn vielleicht ein Kind uns Kummer macht. Ja, auch wenn das eintrifft, woran du gerade denkst. Und dann beten wir. Herr Jesus, bitte hilf. Herr Jesus, bitte mach. Herr Jesus, bitte gib. Herr Jesus, bitte schenk. So fangen die meisten Gebete an. Ne? Und Herr Jesus lässt sich darauf ein. Mit ein bisschen Wehmut wahrscheinlich. Denn eigentlich will er ja nicht unser Hilfsarbeiter sein. Eigentlich will er ja doch den ersten Platz in unserem Leben haben. Und warum sage ich das jetzt? Weil genau das Thema des Kolosserbriefes ist. Jesus first. Nicht America first und nicht China first und schon gar nicht mein Ego first, ja. Jesus first. Jesus zuerst. Die Entscheidung, das kannst du mir nicht glauben oder nicht, aber ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass es stimmt, ich sage, die Entscheidung, Jesus im eigenen Leben an die erste Stelle zu setzen, ist wohl die wichtigste Entscheidung, die du nach deiner Bekehrung noch treffen kannst. Die wichtigste. Ich wüsste nichts, was wichtiger wäre. Aber jetzt schauen wir uns mal den Predigtext an. Kolosser 2, 1 bis 15. Jetzt, kann mir jemand meine Tasche vielleicht bitte vorbringen? Ich habe vergessen, meine Brille mitzunehmen. Das ist ein bisschen schwierig ohne Brille. Dankeschön. Danke. Wir gehen also zum Kolosserbrief. Und zwar im zweiten Kapitel, da lese ich die ersten 15 Verse. Paulus schreibt hier, Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert zu werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden die eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wenn ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch auch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Soweit unser Text. Ich habe hier 6 Punkte und komme gleich zu meinem ersten Punkt. In Christus alles. Das Leitwort des Kolosserbriefes, könnte man sagen, ist die Aussage in Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darüber ist schon gepredigt worden. Diese Aussage bestimmt inhaltlich auch noch das zweite Kapitel des Kolosserbriefs. In Vers 3 ist nun eine ähnliche Aussage, da wird gesagt, dass Christus das Geheimnis Gottes ist, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn es also so ist, dass alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Christus verborgen sind, und es ist so, dann, was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich meines Erachtens ganz klar, dass außerhalb von Christus weder Weisheit noch Erkenntnis zu haben ist. Suchst du also Weisheit, suchst du Erkenntnis, dann suche Christus. Ich denke da an das Gleichnis vom Schatz im Acker. Da war ein Mensch, der fand in einem Acker, der ihm nicht gehörte, in einem fremden Acker einen Schatz. Und rasch buddelte er das Loch wieder zu, ging heim, verkaufte alle seine Habseligkeiten, alles, was er hatte, um genügend Geld zu haben, sich den Acker zu erwerben. Der Acker war für ihn eigentlich ja wertlos, aber es ging ja um den Schatz. Und er sagte sich, wenn ich den Acker habe, dann habe ich auch den Schatz. Und so ging er dann schließlich hin zu dem Besitzer des Ackers und kaufte ihm den Acker ab. Die Bedeutung dieses Gleichnisses: der Sohn Gottes wusste, dass in dem Acker der Welt ein Schatz verborgen ist, die Gemeinde. Und um sie sich zu erwerben, gab er alles dran, verließ die Herrlichkeit des Himmels, legte seine Göttlichkeit und Souveränität ab. Das haben wir besonders jetzt vor Augen in Weihnachten. Das Kind in der Futterkrippe, ein völlig hilfloses, kleiner Säugling. völlig abhängig von Menschen. Mit Windeln angetan. Der wahre Gott in dieser Situation, das ist immer wieder eigentlich etwas sehr Berührendes und Erschütterndes. Er kam in diese Welt und er erkaufte sich die Gemeinde mit seinem Blut am Kreuz. Das ist die eigentliche Bedeutung des Gleichnisses. Aber nun können wir diese Lehre, die Lehre dieses Gleichnisses auch auf uns anwenden. Man könnte die Lehre kurz so formulieren, alles hergeben, um das Wertvollste zu gewinnen. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, aber noch viel mehr. 1. Korinther 1,30 wird gesagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Im Kolosserbrief, da beschränkt sich Paulus auf Weisheit und Erkenntnis, weil es ja hier speziell um die Abwehr der gnostischen Irrlehren ging. Und die Gnostiker hatten eben das Thema Weisheit, Erkenntnis, das war ihr Thema. Aber wenn es so ist, dass diese Dinge, alle diese Schätze in Christus verborgen sind, ja, dann sollten wir es eigentlich so machen, wie dieser Mensch in dem Gleichnis. Ja. Alles andere dran geben, um Christus zu gewinnen und mit ihm dann eben auch alle diese Schätze. Mein zweiter Punkt, außerhalb von Christus nichts. Paulus wusste davon und er hat danach gelebt. Und weil er das wusste, dass in Christus alles ist und außerhalb von Christus nichts, darum hat er gerungen und gekämpft, dass doch Christus im Zentrum bleiben möge. Er war tief bewegt davon, dass die Kolosser und die Laodizeer sich für eine Lehre des Mehr geöffnet hatten. Da waren die Gnostiker, die sagten eben, Christus erlöst uns dadurch, dass er uns zu höherer Erkenntnis führt. Nur die Geistmenschen, die Pneumatikoi, die zu diesem geheimen Wissen durchdringen, die sind für die Erlösung bestimmt. Also das waren Leute, die zu den Christen sagten, ihr habt noch nicht das volle Evangelium. Ihr braucht noch etwas dazu. Wir verkündigen es euch. Wir sind die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Paulus sagt, Vorsicht, Leute, ihr habt das volle Evangelium in Christus. Alles, was dazu kommt, kann nur Christus verdunkeln. Lasst euch nicht verführen durch überredende Worte. Und eigentlich steht hier in Vers 4 so, das, was hier mit überredende Worte übersetzt ist, heißt eigentlich wörtlich, durch die Kunst des Wahrscheinlichmachens. Es kann also so übersetzt werden, das sage ich, damit niemand euch durch die Kunst des Wahrscheinlichmachens beschwatze. Es gibt in der Gemeinde Jesus so eine merkwürdige Geschicklichkeit, einzelne Bibelworte, biblische Gedankengänge aus dem großen Zusammenhang des Evangeliums herauszunehmen und zu einer Sonderbotschaft zu machen, die angeblich sagt, dass da noch etwas vorliegt, was neben Christus für seine Gemeinde absolut notwendig sei. Sei es die Handauflegung durch den Stammapostel bei den Neuapostolischen, sei es der Zeugendienst bei den Wachturmleuten, sei es die Geistestaufe der Pfingstler, die Zungenrede bei den Charismatikern. Was auch immer. Immer geht's darum, wir haben noch etwas, was du noch brauchst. Du hast noch nicht alles. Vor einiger Zeit erfuhr ich von einem Bruder, der meint, eine besondere Offenbarung empfangen zu haben. Wir müssten als Christen in den dritten Bund eintreten. Was dritter Bund ist, war mir völlig unbekannt, kenne ich aus der Bibel jedenfalls nicht. Ja. Und er sagt also, nur wer dem dritten Bund angehört, der erlangt den endgültigen Sieg über die Sünde. Und jeder, der diese Erkenntnis nicht hat, nicht annimmt, der beweist, dass er damit eben, dass er noch dem zweiten Bund angehört. Und hat eine umfangreiche schriftliche Ausarbeitung da gemacht, ja, mit einer Unzahl von Bibelstellen und so weiter. Ja. durch eine solche Häufung von Bibelstellen wird dann der Unkundige geradezu überwältigt. Wer schlägt sich schon nach die Bibelstellen und sieht dann, dass sie von ganz was anderem reden. Nein, man wird richtig überwältigt und mancher, der an seinem Herrn vielleicht alles hatte, wird getäuscht und in die falsche Richtung geschoben. Viele prächtige Jünger Jesu sind durch solch eine Kunst des Wahrscheinlichmachens schon um ihre Freude an ihrem Herrn gebracht worden. Liebe Geschwister, jedes Mehr, was über Christus hinausgeht, hat ein Weniger zur Folge. Es führt zwangsläufig zu einer Verkümmerung, weil in Wahrheit nur in Jesus unser Leben ist. Der dritte Punkt, was wir brauchen, Festigkeit des Glaubens. Vers 5, noch einmal. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Festigkeit des Glaubens. Es war für Paulus eine große Freude zu hören, dass die Brüder in Kolosse allein auf Christus ausgerichtet waren und dass sie darin auch immer mehr befestigt wurden, immer tiefer in Christus hineingeführt wurden. Wie sieht es da aus bei uns mit der Festigkeit des Glaubens? Die Festigkeit des Glaubens zeigt sich in der Beständigkeit eines Christen. Das kann man natürlich nur über einige Jahre hinweg feststellen. Wir erwarten sicher nicht von einem Neubekehrten, dass er diese Festigkeit hat, aber er darf beständig mehr in diese Festigkeit hinein wachsen. Ein bewährter Glaube ist einer, der sich über Jahre hinweg konstant aufwärts entwickelt hat. Jemand, der von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt wird, wie ein Schilfrohr im Wind, der mangelt dieser Festigkeit. Und wenn ich sehe, dass ein Bruder, eine Schwester jahrelang von einer Gemeinde zur anderen gewandert sind, weil er sie mit den Geschwistern jeweils nicht klarkam, dann kann ich nicht sagen, dass dieser Bruder, diese Schwester im Glauben bewährt sind. Ja. Natürlich wird so jemand immer andere Gründe für ihren Gemeindewechsel haben. Und ich sage nicht, dass es nicht wirklich echte Gründe geben kann für einen Gemeindewechsel. Aber wenn das bei einer Person des Öfteren vorkommt, außer wegen Umzugs, dann stimmt doch was nicht. Ja, dann suche ich doch den Fehler nicht bei den Gemeinden, sondern bei diesem Bruder oder dieser Schwester. Paulus weiß, was das für tragische Folgen hat, wenn wir nicht mehr in ihm, in unserem Herrn, gewurzelt sind und gegründet sind, sondern in anderen Dingen. Immer wenn das geschieht, tritt eine Verflachung ein, eine Verengung des geistlichen Lebens, weil der Geist Gottes ja betrübt wird, der ja das Anliegen hat, Christus zu verherrlichen. Die Freude an unserem Herrn verkümmert, die Liebe zu den Brüdern nimmt ab, wenn er nicht mehr die alleinige Grundlage seiner Gemeinde ist. Stattdessen tritt ein gesetzliches, kümmerliches Denken auf. Die Folge ist, dass die Bruderschaft zerrissen wird, weil man nicht mehr einmütig ist. Dabei ist Einmütigkeit so leicht zu erreichen. Ganz leicht. Schaut, wenn für dich Jesus die Mitte ist, und für dich auch, und für dich, und für dich, und dich, dann werdet ihr euch genau dort in der Mitte treffen, oder? Ja, wenn Jesus die Mitte ist und dann werdet ihr alle dort in der Mitte sein und ihr werdet zusammen sein. So wird Einheit geschehen. Ja? Und das Gegenteil passiert einfach da, wo andere Dinge hineinkommen. Zusätzliche Dinge, Spalten, treiben auseinander. An der Stelle muss ich noch über eine bedenkliche Entwicklung sprechen, von der ich gerade diese Woche gelesen habe. Ich lese mal etwas vor. So ein paar Sätze habe ich daraus herausgenommen. Eine neuere Studie des Forschungsinstituts Empirica an der CVJM Hochschule Kassel zeigt, dass knapp 2/3 der befragten gläubigen Jugendlichen ihre wesentliche Glaubenserfahrung aus dem Lobpreis beziehen. Teilweise können sie nicht mehr zwischen einer Strophe aus einem Lobpreislied und einem Bibelvers unterscheiden. Die Bibel ist wichtig, spielt aber im praktischen Alltag dieser Jugendlichen nur noch eine untergeordnete Rolle. Christliche Erziehung in den Familien, etwa mit Andachten und gemeinsamem Bibellesen, gäbe es de facto nicht mehr. Ich zitiere, das bedeutet, die Jugendlichen wachsen oftmals in einer emotionalen geistlichen Glaubensblase auf, die aber wenig biblisch verortet ist. Das, ihr Lieben, ist brandgefährlich. Da mache ich mir wirklich Sorgen um diese junge christliche Generation. Wir leben in der allerletzten Zeit, in der Zeit, die durch Wehen gekennzeichnet ist. Und Wehen kündigen eine Geburt an, nämlich in diesem Fall die Geburt eines neuen Zeitalters. Aber was geht voraus? Verführung, Kriege, Naturkatastrophen, Verfolgung, all die Zeichen, die der Herr Jesus doch vorausgesagt hat. Die werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer noch mehr zunehmen. Wir alle, aber besonders die junge Generation, meine ich, werden Festigkeit im Glauben brauchen. Und diese Festigkeit, die kommt nicht zuletzt aus dem Mord. Petrus betont das auch in 2. Petrus 1,12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Die Wahrheit kennen wir nur aus dem Wort Gottes. Sind wir in der Wahrheit fest gegründet? Kann Lobpreis, kann Musik uns diese Festigkeit geben? Versteht mich bitte recht, also ich möchte niemand seine Freude an der Musik vermiesen. Musik ist ein Geschenk Gottes und wird uns auch in der Ewigkeit noch Freude machen. Zweifellos. Aber der Widersacher Gottes und der Christen hat es immer verstanden, die guten göttlichen Gaben so zu pervertieren, dass er sie für seine Zwecke gebrauchen konnte. Bestimmte Musik vermag Menschen in einen wahren Gefühlsrausch zu versetzen. Aber die Gefühle, die wir vielleicht während einer Lobpreiszeit erfahren, werden uns in schwierigen Lebenssituationen, wo Leib und Leben bedroht sind vielleicht, nicht helfen, oder? Sie reichen ja oft noch nicht einmal bis zum Montag. Wir brauchen mehr. Die Ausrichtung auf Christus hin in uns und auf sein unfehlbares Wort. In den Versen 6 und 7 wird ja genau das betont. Da sagt Paulus, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Und hier meint Glauben, das Wort Glauben, weniger den persönlichen Glauben als im Sinne von Vertrauen, sondern hier ist gemeint die Glaubenswahrheit, die Kenntnis der apostolischen Lehre. Wir sollen dem geoffenbarten Wort Gottes Glauben schenken und alles, was dem widerspricht, auch zurückweisen. Judas schreibt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Judas 1,3. Kämpfen sollen wir. Wir sollen nicht für unsere Meinung kämpfen. Das tun wir meistens ganz gern. Nein, nicht für unsere Meinung, aber sehr wohl für die uns überliefernden Glaubenswahrheiten. Paulus betont das ja noch einmal sehr klar auch in Philipper 1,27. Da sagt er eben, die Philipper sollen einmütig miteinander für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Wo sehen wir das heute noch, dass gekämpft wird für die Wahrheit? Wahrheit? Wir leben ja im Zeitalter postfaktischen Zeitalter oder so, oder postmodernen Zeitalter, wie man es immer nennen möchte, ja, wo Wahrheit eigentlich keine große Bedeutung mehr hat. Wahrheit, ja, jeder hat seine Wahrheit. Schon erledigt, ne? Das ist einer der gefährlichsten Angriffe des Satans auf die Menschen, dass er die Wahrheit madig gemacht hat, wenn Leuten sagt, wir haben keine Wahrheit, es gibt keine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, alles erledigt. Wir sollen kämpfen für die Wahrheit eigentlich. Und es gibt schon noch Brüder, und ich freue mich auch gerade, dass ich da in diesem Malachi-Kreis dabei sein darf von Brüdern. Es sind jetzt 40 Brüder, die in öffentlichen Dienst stehen, auch in überörtlichen Dienst. Und wo es auch unter anderem eben unser Anliegen ist, für die Wahrheit einzutreten. Und deswegen haben wir jetzt gerade beim letzten Treffen beschlossen, wieder ein Buch rauszubringen, wo es dann um die Irrtumslosigkeit der Schrift geht, wo wir diese Irrtumslosigkeit sehr deutlich noch einmal herausheben, weil die Schrift eben sehr in Frage steht. Okay, mein vierter Punkt, menschliche Weisheit oder göttliche Weisheit. Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Philosophie, was ist Philosophie? Das Wort heißt Liebe zur Weisheit. Ohne Zweifel haben Philosophen außerordentlich kluge Gedankengebäude errichtet. Aber kann man davon Weisheit sprechen? Hilft Philosophie etwa dem Menschen seiner eigentlichen Bestimmung in seinem Leben gerecht zu werden? Menschliche Weisheit, die mag helfen, sich im irdischen Leben besser zu bewegen, vielleicht besser klarzukommen, auch mit Problemen, aber sie hilft keinem Menschen, die Ewigkeit zu gewinnen. Menschliche Weisheit ist das, was wir mit Hilfe unseres Verstandes in den Griff bekommen. Seit der Aufklärung hat der Mensch ja immer mehr seinen Verstand, kann man sagen, vergötzt, regelrecht. Aber Weisheit und menschliche Weisheit und Philosophie bleibt immer unzulänglich und fragwürdig. Gottes Weisheit dagegen ist dem Menschen unverfügbar. Sie ist geoffenbarte Weisheit, übernatürlich, vom Geist Gottes gewirkt. Sprüche 1,7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Klar, weil nur dem gottesfürchtigen Menschen der Geist Gottes Dinge offenbaren und aufzeigen wird, oder? Und nicht einem, der gleichgültig sein egozentrisches Leben lebt. Furcht Gottes, was heißt es eigentlich, Gott zu fürchten? Furcht Gottes heißt doch auf jeden Fall mindestens, Gott ernst zu nehmen. Und wenn wir einen treuen, aber unbekehrten Kirchgänger fragen würden, nehmen Sie Gott ernst? Würde er wahrscheinlich antworten, ach ja doch. Aber wenn wir die Sache recht betrachten, dann müssten wir eigentlich das verneinen. Wer sich immer noch vormacht, er könne Gott mit irgendeiner eigenen guten Leistung etwas zufriedenstellen, der hat doch noch nicht begriffen, wer Gott ist. Insofern kann man auch nicht sagen, dass er Gott wirklich ernst nimmt. Insofern ist er auch nicht wahrhaft gottesfürchtig. Gottesfürchtig ist nur der, der vor Gott kapituliert hat, der sich ganz und gar als verlorenen Sünder erkannt und das Gnadenangebot Gottes für sich in Anspruch genommen hat. Also, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Mein fünfter Punkt, in Christus die Fülle. Vers 8. Da heißt es ja auch, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. zu den Grundsätzen oder Elementen der Welt, wie es auch manchmal übersetzt wird, der üblichen religiösen Welt gehört es ja, dass sie gewisse kultische Formen hat, heilige Handlungen, gewisse Ordnungen des Lebens, die in sich selbst wirksam sind. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, dass man grundsätzlich Formen und diese Dinge ablehnen müsste, aber die Vorstellung besteht dahinter, dass sie in sich selbst Wirksamkeit haben. Das haben wir beim Sakrament zum Beispiel, Sakramente. Ne? Die sind in sich selbst wirksam, wenn sie nur richtig verwaltet werden. Aber in der Gemeinde Jesu gibt es überhaupt nichts, was in sich wirksam ist. Alles ist nur Wegweiser zu Christus. Die gottesdienstlichen Formen, ob es jetzt das gesungene Lied ist, das Zeugnis, das Gebet, das Brotbrechen, vor allem das verkündigte Wort, alles erhält erst wirklich Wert, wenn es unserem Herrn gefällt, darin wirksam zu werden, gegenwärtig zu sein. Wir haben nie etwas fest in der Hand, auch keine kultische Form. Wir bleiben immer Bettler vor Gott und sind darauf angewiesen, dass er dieses Wort und diese Form mit zu seinem Werkzeug macht, mit seinem Leben füllt. Das kennt die übliche religiöse Welt nicht. Sie hat ihre Lehrformen. Das ist eine ganz andere Welt als die des Neuen Testaments. Als die Welt des Evangeliums, das in die totale Abhängigkeit von Christus bringt, in ihm uns aber auch alles gibt. Die religiöse Tradition hat etwas unheimlich Starkes. Es ist nicht zu unterschätzen, ja. Da wird die schlichte Gemeinschaft mit Jesus sich ganz kümmerlich ausnehmen für einen Menschen, der von diesen Formen beeindruckt ist. Welche imponierenden Gottesdienste kann man etwa in einer katholischen Kirche erfahren oder auch noch mehr in der orthodoxen Kirche? Also ich habe da mal so einen Gottesdienst beigewohnt, als ich in Moskau war. Ah, da werden alle Sinne des Menschen bedient, ja. Vor allem ist der Gottesdienst auf die menschlichen Sinne ausgerichtet, ja. Und da funktioniert er gut und deswegen ist das etwas, was Menschen beeindruckt. Aber alles ist letztlich nur kluge menschliche Gedankenführung, leere Täuschung, weil dadurch letztlich nur verdunkelt wird, dass wir in unserem Herrn Jesus Christus doch alles schon haben. Nur in ihm und in ihm aber vollgültig. Und dann sagt Paulus hier anschließend etwas, das in zwei Versen, das einen ja fast umhaut. Ja. In den Versen 9 bis 10 heißt es, denn in ihm, in Christus nämlich, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das muss ich unbedingt ein bisschen veranschaulichen. Habt ihr euch vielleicht schon gewundert, ja, was das hier ist, aber das soll eine Gegenstandslektion werden. Nee, das, keine Sorge. Also, eine Schüssel mit Wasser. Stellen wir uns einfach mal vor, hier die Schüssel, die repräsentiert Christus, das Wasser repräsentiert die Fülle der Gottheit. Damit wäre ja der Anfang dieser Aussage, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus leibhaftig wohnt, die wäre damit ja schon versinnbildlicht, ne? So leibhaftig, wie das Wasser in dieser Schüssel ist, so leibhaftig ist die Fülle der Gottheit in Christus. Okay, jetzt setze ich hier diese kleine Schüssel oben drauf, die schwimmt hier drauf. Ich muss es erklären, weil manche Leute hören ja nur die Botschaft, die sehen es jetzt nicht. Okay, für wen könnte diese kleine Schüssel stehen? Mensch, Christ, Gläubiger. Okay, also Mensch, ja, Christ würde ich verneinen, einfach deswegen, weil, schau, da ist ja gar nichts drin. Nichts von der Fülle der Gottheit drin, ja. Also ich würde vielleicht eher sagen, das entspricht jetzt dem religiösen Menschen. Der hat schon einen gewissen Bezug zu Gott, ja. Aber etwas Entscheidendes ist da, müsste da passieren jetzt. Was muss passieren? Das muss passieren, ja. Jetzt habe ich die kleine Schüssel eingetaucht. Und jetzt ist die Schüssel, die kleine Schüssel, voll Wasser. Aber ja, absolut voll, ja. Ist das ganze Wasser in der kleinen Schüssel? Nein. Immer noch in der großen Schüssel. Aber diese kleine Schüssel ist zur Fülle des Wassers gebracht. Genau das ist das, was hier die Aussage ist, ja. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Wir mussten erst einmal hineingetaucht werden in Christus, in sein Leben. Und das ist das, was eigentlich die Taufe darstellt. Nicht die Wassertaufe, die eigentliche Taufe, unsere Wiedergeburt. Wir wurden hineingetaucht und eins gemacht mit seinem Leben. Und damit natürlich auch eins gemacht mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Und das wird dann sinnbildlich dargestellt in der Wassertaufe. Sinnbildlich und zeugnishaft wird das in der Wassertaufe dann dargestellt, ja. Es ist eine gewaltige Aussage und das ist ungeheuer, oder? Wenn man sich das so mal vor Augen führt, was das heißt. Zur Fülle der Gottheit gebracht in Christus. In Vers 11 geht es dann weiter, da sagt Paulus dann, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Hier spricht Paulus aus, dass an den Gliedern der Gemeinde eine grundlegende Handlung geschehen ist, vollzogen wurde. Diese Handlung geschah nicht durch die Hand eines Menschen. Der Leib des Fleisches wurde ausgezogen, sagt er. Das heißt, die alte Lebensgrundlage, die wir in unserer natürlichen, angeborenen Existenz haben, die wurde abgetan. Eine neue Lebensgrundlage trat an ihre Stelle. Nicht mehr das, was wir von Natur aus sind, ist jetzt unsere Lebensgrundlage, was vielleicht durch unsere Erbmasse uns übermittelt worden ist, ja. Sondern das Neue, das uns in Christus gegeben ist. Das ist die Beschneidung des Christus. Das ist die Beschneidung, die er allein vollzieht, die nicht an unserem Leib geschieht, wie alle religiösen Handlungen, die von Menschen verwaltet werden. An den Israeliten war ja diese Beschneidung vollzogen worden, Beschneidung des Leibes. Doch unsere Beschneidung ist eine andere, geschieht an unserem Herzen, an der Zentralstelle unserer Persönlichkeit, an unserem Ich. Und diese Beschneidung meint dasselbe wie der Begriff Wiedergeburt im Grunde. Und sechstens und letztens, eine völlige Freiheit hat Christus uns erworben. Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben. An die Kraftwirkung Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Dass Gott uns auch mit auferwecken konnte und begnadigen konnte, das hat eine dreifache Voraussetzung. Die erste Voraussetzung, er hat uns in einer totalen Vergebung alle Übertretungen vergeben, steht in Vers 13. Alle Übertretungen vergeben. Wie viel ist alle? Wie viel bleibt übrig? Null. Also alle. Golgatha hat unsere ganze Schuld gelöscht. Die Fülle der Schuld, die zwischen Gott und uns gelegen hat, ist verschwunden. Jede Sünde, die wir begangen haben und noch begehen werden, vom ersten bis zum letzten Atemzug, ist darin eingeschlossen. Die Bahn zwischen Gott und uns ist frei. Er hat uns alles erlassen. Alles. Und wer das nicht ohne Einschränkung predigt, der predigt nicht das Evangelium der Schrift. Muss ich ganz klar sagen, weil dieses Evangelium bezeugt, dass wir durch Glauben und aus Gnade ohne Werke gerettet werden. Wenn ich eine Vergebung auf Raten glaube, dann impliziert das, dass ich einen eigenen Beitrag zu meiner Rettung bringen muss. Also nichts mit sola fide, allein durch Glauben, nichts mit sola gratia, allein durch aus Gnade. Und das Zweite, was hier impliziert wird, ist eine Voraussetzung. Gott hat die Handschrift, die durch ihre Satzungen unseren Gegenstand zerrissen, ausgetilgt, heißt es hier. Diese Handschrift ist der Schuldschein, der gegen uns stand. Ein Schuldschein, den wir nie hätten selbst einlösen können, weil er so gewaltig und groß ist. Ja. Kann man gar nicht bildhaft deutlich machen, wie groß die Schuld war, die wir hatten. Auch wenn wir brave Bürger waren. Es ist ganz egal, dass wir einem Gott gegenüber gleichgültig gelebt haben und so, als ob er nicht existierte. Und der Schuldschein, der ist beseitigt. Und zwar öffentlich, sichtbar für alle Mächte und Gewalten des Kosmos. Er hat ihn ans Kreuz geheftet. Dort am Kreuz wurde der Schlussstrich über unsere Schuld gezogen. Telestai. Der Telestai es ist vollbracht. Oder dasselbe Wort heißt im Griechischen eben auch, es ist bezahlt. Und das passt genauso. Es ist bezahlt. Drittens, am Kreuz geschah aber noch ein drittes. Diese unheimlichen Mächte, die hier genannt mit Herrschaften und Gewalten, Satan und seinen Dämonen her, die ein altes Anrecht an den Menschen haben, alle Waffen und Rechte wurden ihnen abgenommen. Und dann hat Jesus sie entwaffnet, öffentlich bloßgestellt, an den Pranger gestellt, steht hier. Er hat über sie einen Triumph gehalten. Und Triumph, da haben wir ja eine andere Stelle, wo das ja auch davon die Rede ist, und zwar 2. Korinther 2,14. Das heißt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Paulus hatte hier den römischen Triumphzug vor Augen. Sieger und Besiegte zogen durch den Triumphbogen in Rom vor den Kaiser. Ich war noch nie in Rom. Schade. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Aber ich weiß, da gibt es diesen Triumphbogen noch zu sehen. Und da sieht man auch noch diese Fresken, die da eingemeißelt wurden in den Stein, wo man ganz klar sieht, ja, wie die Juden, die damals, als die ja 70 nach Christus dann von den Römern besiegt worden sind, wo die Gefangenen dann in einen Triumphzug einhergeführt werden. Und so ist es, hat Gott es auch gemacht. Aber es ist ein interessantes Detail. Wir denken immer, die Besiegten, das sind die Feinde Gottes. Nein, die Besiegten, das sind wir. Er hat uns, sagt Paulus, er hat uns, das überliest man leicht, er hat uns im Triumphzug einhergeführt. Uns. Wir sind die Besiegten, denn wir waren Feinde, aber er hat uns besiegt, indem er uns überwunden hat und für sich gewonnen hat. Und jetzt stellt er diesen Sieg zur Schau. So muss Satan und die Mächte müssen jetzt sehen, die früher jetzt auf meiner Seite waren, die sind jetzt auf seiner Seite. Ja, die hat er jetzt zu seinen Gefangenen gemacht, zu seinen Anhängern. Und damit ist kein Christ mehr diesen Mächten verpflichtet. Ich möchte diese Predigt mit einem Beispiel schließen. Ich war noch nie im Vatikan, werde das wahrscheinlich auch nicht mehr erleben. Aber ich habe gelesen, dass es dort eine schöne bemalte Decke gibt, die so hoch ist, dass man die Bemalung unmöglich sehen kann. Er kann sich noch so anstrengen, das zu sehen, das ist einfach zu weit weg. Man sieht es nicht. Und um diese Schwierigkeit zu überwinden, hat man einen Spiegel konstruiert, der das Fresko so reflektiert, dass man jetzt nur noch zu einem kleinen Glas gehen muss, um darin dann direkt unter den Augen zu sehen. Und so nahm Gott seine Herrlichkeit, seine Schönheit und Kraft und brachte sie auf die Ebene menschlicher Unwissenheit und Hilflosigkeit. Er legt das alles in einen Spiegel hinein, nämlich Jesus Christus, und sagte: Gibt es irgendetwas, was du brauchst? Schau, es ist dort im kleinen Format. Ganz real im kleinen Format, wenn wir wieder an die Krippe denken, oder? Ja, aber dieser Herr, der dort in der Krippe lag, der ist nicht dort liegen geblieben, der ist nicht klein geblieben. Und er hat später gesagt, ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also der Vater im Himmel hat dafür gesorgt, dass wir das verstehen können, indem er seinen Sohn gesandt hat. Und sagt, ich habe alles, was ich bin, in Jesus hineingelegt. Nun gebe ich ihn dir und du kannst ihn für dich in Anspruch nehmen. Schau auf Jesus und du siehst die Herrlichkeit Gottes. Und ich ergänze, wenn du ihn hast, hast du alles. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater, wenn wir das in deinem Wort lesen und diese Gedanken bewegen, sind wir überwältigt, was es wirklich bedeutet, Christ zu sein. Wir denken noch viel zu klein davon, was mit uns geschehen ist, Herr, und was du aus uns gemacht hast. Ach, Herr, lass uns doch mehr und mehr erkennen, wer Jesus Christus ist und wer er vor allen Dingen für uns ist. Ja, Herr Jesus, du bist unser Leben, du bist alles, Herr, was wir brauchen in diesem Leben, was wir brauchen für die Ewigkeit. Du bist alles, Herr, und wir wollen uns ganz auf dich konzentrieren und wollen nur von dir alles erwarten. Wir danken dir, Herr. Amen.